Und jetzt, das ist unser Thema ja heute dann mit, schon in diesen jungen Jahren hat Goethe seinen Faust begonnen. Das heißt, dieses Schauspiel, das ja dann später zwei Teile hat, und hat er mit dem ersten Teil begonnen. Es gibt einen sogenannten Urfaust, so nennt er sich, und da hat er eben schon Swedenborg gekannt. Der Einfluss Swedenborg auf Goethe ist in einem Buch oder in einer Vierteljahreszeitschrift für Literaturgeschichte nachgewiesen worden, zwar schon 1899, von einem Max Morris. Der hat also nachgewiesen, wie weit also Swedenborg aufgrund seiner Literatur swedenborgische Gedanken aufgenommen hat. Und jetzt einige Zitate, die Goethe jetzt also wörtlich geschrieben hat, und zwar einmal über das Fortleben. Der Mensch, wie sehr ihn auch die Erde anzieht mit ihren tausend und abertausend Erscheinungen, hebt doch den Blick forschend und sehnend zum Himmel auf, der sich in unermessenen Räumen über ihn wölbt, weil er es tief und klar in sich fühlt, dass er ein Bürger jenes geistigen Reiches sei, woran wir den Glauben nicht abzulehnen noch aufzugeben vermögen. An Eckermann, das ist ein Sekretär, der hat ja sehr viel geschrieben und daraus, der Mensch soll an Unsterblichkeit glauben, er hat dazu ein Recht, es ist seiner Natur gemäß und er darf auf religiöse Zusagen bauen. Und mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe, denn ich habe die feste Überzeugung, dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur. Es ist ein Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unseren irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuchtet. Und noch ein anderes Wort, das er gesagt hat, alle sind auch für dieses Leben tot, die kein anderes hoffen. Dann hat er, und das sind nur immer so typisch swedenborgische Gedanken eigentlich, über die Einwohner der anderen Planeten geschrieben. Ich habe in unseren früheren Unterhaltungen den Menschen als das erste Gespräch genannt, das die Natur mit Gott hält. Ich zweifle gar nicht, dass dieses Gespräch auf anderen Planeten viel höher, tiefer und verständiger gehalten werden können. Dann über die Nutzwirkung äußert er sich. Ich wüsste nichts mit der ewigen Seligkeit anzufangen, wenn sie mir nicht neue Aufgaben und Schwierigkeiten zu besiegen böte. Und über die verschiedenen Himmel äußert er sich. Und da stehen wir wieder in der Rangordnung der Seelen, die wir gezwungen sind anzunehmen, sobald wir uns der Erscheinung der Natur nur einigermaßen erklären wollen. Swedenborg hat dies auf seine Weise versucht und bedient sich zur Darstellung seiner Ideen eines Bildes, das nicht glücklicher gewählt sein kann. Und er hat ein Bild genommen, wo also er die verschiedenen Tiergattungen nimmt. Es ist also nicht das von der jenseitigen Welt gemeint, sondern hier im Irdischen. Und wie die einzelnen Tiergattungen, die in einem Raum durcheinander sind, alle sich wieder zusammenschließen in ihre eigene Gattung. Das heißt also Gleiches zu Gleichem. Und Swedenborg sagt ja dazu, dass Gleiches zu Gleichem in der geistigen Welt sich zusammenfindet und in Vereinen oder Gesellschaften lebt und von daher dann ihre Sicht des Herrn hat, je nachdem, wie sie nun geartet sind. Und dass es eben nicht so ist, dass alle wie in einem Klumpatsch zusammen sind, sondern dass sie sich ordnen gemäß ihren ureigensten Vorstellungen und Neigungen und Lieben, wie wir sagen. Also nicht eine Einheit im Sinne von Gleichschaltung, sondern es ist nur eine Zusammenschluss, der gleich und gleich gesellt sich gern nach diesem Motto. Das bedeutet aber nicht, dass die nun alle außerhalb eines Himmels dann sind und nur einige darin, sondern das gilt für die ganze jenseitige Welt und alles zusammen macht dann trotzdem einen Himmel aus, nur mit den ganz unterschiedlichen persönlichen Sichtweisen. Noch eine öftere Aussage von Goethe, dass die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist. Das ist eindeutig der Hinweis auf den Großmenschen, den Swedenborg ja dargestellt hat, den Homo Maximus, in dem alle Organe in einem Menschen und alle Nerven und alle Fasern, wie Swedenborg sagt, zusammen an einem Menschen arbeiten und diesen einen Menschen dienen. So dienen sämtliche Menschenarten, ja, wenn man es mal so sagen will, oder Gesellschaften, diesem einen Großmenschen. Das heißt nicht, dass dieser Großmensch nun ein einziger Mensch ist, sondern sie sind in diesem Sinne tätig, wie einen Menschen darzustellen. Das ist in seinem Werk der Homo Maximus sehr genau ausgeführt. Und nicht nur ein Großmensch, sondern jede Gesellschaft für sich stellt auch wieder wie ein Mensch dar. Nun, auch das hat Goethe ja übernommen und über die Bibel sagt er, ich für meine Person halte die Bibel lieb und wert, denn fast ihr alleine war ich meine sittliche Bildung schuldig. Die Bibel ist nicht nur ein Volksbuch, sondern das Buch der Völker, weil sie die Schicksale eines Volkes zum Symbol aller übrigen aufstellt. Das ist also das Judenvolk und das ist das, was ich da nochmal ausgeführt habe, wie also dieses jüdische Volk geistig vorbildend ja diese inneren Zustände des einzelnen Menschen darstellen in seinem Verhältnis zur Religion und so weiter. Also, weil sie die Schicksale eines Volkes zum Symbol aller übrigen aufstellt. Das hat kein Mensch gesagt, außer Swedenborg. Also hat es Goethe hier von ihm. Je höher die Jahrhunderte an Bildung steigen, desto mehr wird die Bibel zum Teil als Werkzeug der Erziehung freilich nicht von Naseweisen, sondern von wahrhaft weisen Menschen genützt werden. Ich bin überzeugt, dass die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht. Und zu den Entsprechungen selbst sagt er zu Eckermann, es ist nichts außer uns, was nicht zugleich in uns wäre. Wäre das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Bei seinen Reisen war Goethe ja ab und zu in der Schweiz und der Höhepunkt überhaupt, die Siegel und oberste Spitze der ganzen Reise, so hat er sich ausgedrückt, war der Besuch bei La Vater. Und La Vater war ja, wie gesagt, ein Prediger, ein Pastor, würden wir hier sagen, in Zürich. Und er war ja nun durch Goethe auch auf die Schiene Swedenborgs gebracht und ist ja ein ganz großer Swedenborg-Anhänger geworden. Und die beiden haben sich eigentlich recht gut verstanden. Und so war er einmal bei ihm zu Gast und sah dort eine angefangene Predigt auf dem Schreibtisch von La Vater liegen. Und in seiner Abwesenheit hat sich Goethe hingesetzt, hat diese Predigt vollendet. Und die hat Tatsache La Vater, so wie sie war, dann am nächsten Tag im Beisein von Goethe in der Kirche vorgetragen. Und Goethe beschließt sein Testament mit der Würdigung Swedenborgs, die er seinem Freund La Vater zurief. Nun erhebe sich seine Seele, fühle tiefer das Geisterall. Dazu wünschen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Freude des Himmels war, zu dem die Geister durch alle Sinnen und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten. Dessen Herrlichkeit umleuchte ihn, durchglühe ihn, dass er einmal Seligkeit fühle und ahne, was sei das Lallen der Propheten, wenn Areta Remata den Geist erfüllen. Der Vater, das ist ein interessanter Aspekt, war wiederum sehr mit Pestalozzi befreundet, beziehungsweise vielleicht umgekehrt zu sagen, Pestalozzi mit dem La Fata auch. Und die Erziehungsweisen des Pestalozzi, die ja wirklich bahnbrechend waren, sind ja meist gar nicht verstanden und, oder sagen wir mal, erwähnt, dass sie religiöser Art waren. Pestalozzi wurden seine neue Erziehungsmethoden und solche Dinge hier nachgeahmt. Und es ist ja so, dass sogar der preußische König die Abgesandten zu Pestalozzi schickten, um diese Erziehungsmethoden nach Preußen zu übernehmen. Aber die Religiösen, die sind eigentlich leider unterschwellig und nicht so sehr erkannt oder nicht so sehr weitergegeben worden. Und die sind so, dass man sagen kann, das, was die Nonnen in einem Kloster sagten, in Stanz, als Pestalozzi dort ein halbes Jahr eine Gruppe von heimatlosen Jugendlichen betreute und in einer Zeit der Revolution dort und Zustände, ich sage immer wie 1945 bei uns, und die auf der Straße lagen, und er ist von der Regierung aufgefordert worden, dort ein Lager einzurichten in diesem Kloster, ein Notlager, wo die aufgesammelt werden. Und seinem Stanzer Brief hat er seine Erziehungsmethoden speziell für diesen Fall dargestellt. Die Nonnen, als er nach einem halben Jahr wieder gehen musste, weil eine andere Regierung am Ruder war, hat die ihn gleich weggeschickt. Und die Nonnen sagten, es wäre, als wenn ein Engel hier gewesen wäre. Und das ist nicht zu verwundern, denn Pestalozzi, La Fata, die werden sich schon, wenn sie eng befreundet waren, auch über das gesprochen haben, was den La Fata innerlich bewegte, nämlich die Schau Swedenborgs. Nun, zur Religion, sagt Goethe zu Plessing, so viel kann ich Sie versichern, dass ich mitten im Glück in einer anhaltenden Entsagung lebe und täglich bei aller Mühe und Arbeit sehe, dass nicht mein Wille, sondern der Wille einer höheren Macht geschieht, deren Gedanken nicht meine Gedanken sind. Wie wunderlich man auch den Mitmenschen erscheine, wenn man sein Schicksal und den Verlauf der Dinge ganz der Gottheit anheimstellt. So habe ich Ratsameres niemals entdeckt. Über allen Tugenden steht eins, das beständige Streben nach oben, das Ringen mit sich selbst, das unersättliche Verlangen nach größerer Reinheit, Weisheit, Güte und Liebe. Es ist in den Evangelien ein Glanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging und die so göttlicher Art ist, wie nur je auf Erden das Göttliche erschien. Und wir werden alle nach und nach aus einem Christentum des Glaubens und des Wortes zu einem Christentum der Gesinnung und der Tat kommen. Und zu seiner Stellung zur Kirche selbst sagte ein merkwürdiges Wort, vielleicht jetzt erstmal so anklingt. Er wird ja oft als unchristlich dargestellt, als ungläubiges Weltkind und Heide und von vielen abgelehnt aus diesem Grunde. Diesbezüglich schreibt der 81-jährige Goethe an den Kanzler von Müller am 7. April 1830, wer ist denn heutzutage ein Christ, wie Christus ihn haben wollte? Ich allein vielleicht, obschon ihr mich für Heiden haltet. Und das nicht, weil er überhöht war von sich selbst, sondern weil er versuchte, dieses Tatschristentum in die Wege zu leiten. Seine Schwiegertochter sagte von ihm, ein Hauptzug meines Schwiegervaters war, dass er ganz neidlos war. Nur reine Freude und Anerkennung empfand er, wo ihm Großartiges entgegentrat. Ja, die Tränen traten ihm vor Bewunderung in die Augen. Und so habe ich ihn auch von Christus sprechen sehen. Wollen Sie es Andacht nennen, Verehrung, Anbetung? Ich kann hinzufügen, wenigstens hat wohl niemand der Erfüllung seiner Lehre mehr nachgestrebt. Und Napoleon, der nun Deutschland besetzte, wollte nun auch Goethe sehen und schließlich stand er vor ihm und rief aus, voilà un homme, also da seht ein Mensch. Und Goethes Leben endete mit den Worten, also als er seinen Geist aushauchte, mehr Licht. Hier sehen wir, wie er doch sehr, sehr auf das Geistige aus war, wenn es auch vielleicht heute gar nicht so bewusst dargestellt wird.